Ich habe so viele Podcasts, ich kann mich da gar nicht mehr dran erinnern, was habe ich denn da eigentlich gesagt. Aber ich weiß, dass der Anlass war, dass mir so viele Leute begegnet sind, die so begeistert sind von der Manifestation und von dieser Vorstellung, wenn ich es mir nur richtig wünsche, ne, dann wird das auch. Und ich glaube, ich wollte in dem Podcast auf jeden Fall darauf hinweisen, genau auf diese Qualität des Haltens und Aushaltens. Also nicht Kontrolle, sondern Handeln im Sinne von aus einem tiefen inneren Wissen handeln. So.
Himmel und Erdung. Spirituell Leben in der Netzzeit. RevLab. Er läuft barfuß, spricht mit den Tieren und schart Anhängerinnen um sich. Diese Beschreibung passt auf Franz von Assisi. Wir begehen in diesem Jahr den 800. Todestag. Die Beschreibung passt aber auch auf Jan Frerichs. Influencer, Bestsellerautor, Stadteremit und Betreiber der Lebensschule und des Podcasts Barfuß und Wild. Er ist in den Fußstapfen von Franz von Assisi unterwegs. Hallo, lieber Jan.
Hallo.
Wie groß sind denn diese Fußstapfen?
Zu groß. Also, ich war ja mal Franziskaner und das Erste, was ich gelernt habe, ist, dass die eigentliche Übersetzung von Franziskaner eigentlich bayerisch ist. Franziskaner. Keiner ist Franz. Das bleibt so das leuchtende Beispiel und da ist eine Faszination und man läuft dem hinterher und dann merkt man, ups, das ist zu groß. Das ist auch zu extrem. Will ich das? Kann ich das überhaupt? Warum eigentlich? Und dann beginnt eine spannende Reise, so den eigenen Weg zu finden darin.
Ich habe länger überlegt, was ich mit dir vertiefen möchte und bin bei diesen Fußspuren hängen geblieben. Da möchte ich mit dir heute ein bisschen schauen, wie wir das heute noch gehen können, diesen Weg, ob das überhaupt möglich ist. Hier ist Himmel und Erdung. Ich bin Johanna de Blasi aus dem RevLab, dem reformierten Labor. Ich bin Podcasterin, Bloggerin und betreibe diesen Podcast und freue mich riesig, dass heute Himmel und Erdung und Barfuß und Wild ein bisschen fusionieren. Als ich den Leuten erzählt habe, dass ich Jan Frerichs bei mir zu Gast habe von Barfuß und Wild, sagten viele, ja, hey, ich bin da Fan oder sogar ich bin unter seiner Anleitung auch schon mal 4 Tage im Wald und 4 Nächte im Wald gesessen. So was bietest du nämlich an. Da hört man ein bisschen Richard Rohr durch. Männerspiritualität, das ist eine deiner Prägungen.
Auf jeden Fall, das ist so die Wurzel dieses Weges, der ja auch eher in meine zweite Lebenshälfte fällt. Also in dem Übergang, sage ich mal, von der ersten in die zweite Lebenshälfte, so das, was man so Midlife Crisis nennt, da bin ich bei Richard Rohr in der Initiation gelandet, weil ich Richard Rohr toll fand schon immer und dachte, na gut, dann gucke ich mir das mal an und das hat tatsächlich auch in die Natur geführt und auch zurück an meine franziskanischen Ursprünge. Mir ist aufgefallen, wie wenig ich eigentlich in der Natur war als Franziskaner, obwohl Franz von Assisi so viel Zeit in der Natur verbracht hat, wie wir das ja immer so sagen, draußen. Ich war drin. Und dann hat die Spur zur Visionssuche geführt und zur Quest. Das ist ja eine Praxis, die wir von den amerikanischen Indigenen eigentlich gelernt haben und zurückgelernt haben. Und es ist die bewusste, ja, Zeit draußen, außerhalb der zivilisatorischen Mauern, fastend, alleine. Das, was eigentlich Franz von Assisi auch getan hat, was Jesus getan hat, 40 Tage in der Wüste, es ist genau so eine Quest, könnte man ja sagen. Und Quest kommt eigentlich aus dem, das heißt ja Suche. Das ist das, was die wie heißen sie denn jetzt? Die Ritter gemacht haben. Die haben den Heiligen Gral gesucht. Und da ist der Begriff Quest hergekommen. Also ich gehe raus, um etwas zu suchen. Aber dann wird es schon interessant. Wir suchen da immer irgendwas, um es dann in die Tasche zu stecken. Eigentlich geht es bei der Visionssuche eher darum, alles wegzulassen und zu gucken, was ist denn dann da? Was bin ich eigentlich am tiefsten Grund?
Du hast das Motiv der Ritter angesprochen. Die Gralsritter sind mir sehr sympathisch, die ein Geheimnis suchen, etwas, was sie tief bewegt hat, aber was dann wieder entgleitet und wo Parzival immer auf dieser Suche dann ist, im Wald. Da haben wir diesen Weg, diese Spur durch den Wald. Die Kreuzritter sind mir weniger sympathisch oder gar nicht sympathisch. Dieses militante Christentum, das Muskelchristentum, sind halt auch Ritter. Klassisch hat es sie nach Jerusalem gezogen, um Jerusalem von den Muslimen zu befreien. Und das ist die Zeit von Franz von Assisi. Ich glaube, man stellt sich das oft ein bisschen zu romantisch vor, wenn man diese Figur sieht, wie sie dargestellt wird, den Vögeln predigend, mit den Tieren sprechend. Also diese Zeit, das war eine harte Zeit.
Ja, und was du da ansprichst, macht ja schon deutlich, da gibt es so verschiedene Strömungen, auch in der christlichen Tradition, und so als wenn es eine obere Strömung und eine untere Strömung gibt. Und die obere ist die Muskelströmung, die du jetzt gerade beschrieben hast, so die nach Macht sucht, die Weltherrschaft übernehmen will. Und dann gibt es aber irgendwie auch noch so eine Unterströmung, die ihre Wurzeln in den Evangelien hat, die unten fließt, und ab und zu wird die sichtbar. Und das Franziskanische ist wie so eine Art Ausgrabung, und plötzlich wird dieser Unterstrom der christlichen Tradition sichtbar. Und da geht es dann gar nicht mehr um Macht, sondern es geht um Solidarität, es geht um Gemeinschaft, universale Gemeinschaft, um Geschwisterlichkeit. Und ich glaube, das ist so das Spannungsfeld, in dem man sich auch heute als Christ bewegt. Wir bewegen uns in diesem Spannungsfeld.
Lass mich noch mal einen Schritt zurücktreten. Du hast schon angedeutet, dass du wie zwei Lebenshälften hast, und eine Midlife-Crisis war da auch entscheidend. Sag noch mal diese beiden Lebenshälften. Was ist da in der ersten wichtig gewesen für dich?
Wie wahrscheinlich für alle Menschen geht es in der ersten Lebenshälfte darum, einfach jemand zu werden, also sich was aufzubauen, die eigene Identität irgendwie rund zu machen. Und es ist auch eine Suche nach dieser Persönlichkeit, nach der Persona. Wer bin ich eigentlich? Worüber identifiziere ich mich? Und dann kommt die Midlife-Crisis und die Frage ist, ja, was ist denn das, was ich jetzt gefunden habe? Wie weit trägt das? Was von all dem ist wirklich wichtig? Was kann ich noch? Und ich stelle mir das mittlerweile auch gar nicht mehr so nah als nacheinander vor. Das gibt es natürlich auf dieser Ebene, weil wir alle einfach nacheinander unsere Tage leben. Sondern es sind eigentlich zwei Qualitäten, die so ein Nebeneinander haben. Also es ist keine Frage des Alters. Ich bin immer auch in der zweiten Lebenshälfte. Ich blicke aus der zweiten Lebenshälfte anders auf die Dinge. Da geht es eben nicht darum, was habe ich, was kann ich, was ist meins oder wo ist mein Platz im Sinne von hier, den besetze ich, mein Besitz, sondern eben um die Frage, was bin ich eigentlich, wer bin ich eigentlich, wie bin ich eingebunden, was ist mein Platz im Sinne von, wie macht das alles Sinn? Und das ist genau das, was ich da erlebt habe. Bei mir war es vor allen Dingen die Familiengeschichte, die da relevant geworden ist. Also die Suche nach meiner Herkunft. Wer ist eigentlich, wo stamme ich eigentlich her? Ich habe sozusagen zwei Väter, weil ich ein Adoptivkind bin. Und das sind so Themen des Eingangs in die zweite Lebenshälfte. Aber das können natürlich auch Schicksalsschläge sein. Krankheit zum Beispiel, etwas, was mir den Boden unter den Füßen wegzieht. Trennung, Arbeitslosigkeit, also was auch immer. Das können alles Tore sein in die Auseinandersetzung mit diesen tieferen Fragen.
Und bei dir konkret gehört dieser Franziskaner Pater, du bist ja direkt in den Orden eingetreten. Einige Jahre warst du da noch in die erste oder in die zweite Lebenshälfte?
Absolut in die erste. Das ist auch bei Franz von Assisi, das hat mich wirklich so in so einer Sturm- und Drangphase fasziniert, diese Figur. Da hatte ich das Gefühl, der führt mich in sowas wie eine Freiheit, sowas Echtes. Und das aber absolut erste Lebenshälfte. Als ich im Orden war, Franziskaner, aber da war ich im Sturm und Drang. Ich wollte die Welt erobern. Ich wollte allen zeigen, was wirklich richtig wichtig ist. Und das war auch so euer Streben nach Besitz und Status und Macht. Das ist alles nicht wichtig. Ich erkunde jetzt das wirklich wahrhaft Wichtige, und dann bin ich auf Pilgerreise gegangen. Aber eben alles, erste Lebenshälfte ist im Grunde auch kleiner Ego-Trip gewesen. Aber nicht schlecht, darum geht es nicht, sondern das ist ein Teil der Geschichte gewesen. Und der Absturz im Sinne von, wie weit komme ich damit? Das ist eben genau die Frage. Und es ist ja Franz von Assisi selbst im Grunde auch so gegangen. Dieses ganz extreme Fasten, diese extreme Askese, die ja sein Leben auch prägt, dieses Fasten um jeden Preis, noch mehr, noch mehr, noch mehr, ist auch Qualität der ersten Lebenshälfte. Und dann entdeckt Franziskus im Laufe seines Lebens, ah, das ist gar nicht an sich der Punkt, darum geht es gar nicht, sondern es geht um was Tieferes, es geht um ja auch eine Verbindung, eine wirkliche Verbindung. Und so könnte man auch die Lebensgeschichte von Franz von Assisi aus diesen zwei Perspektiven betrachten und würde interessante Dinge entdecken. Zum Beispiel, dass die Geschwisterlichkeit, die Schöpfungsspiritualität eigentlich auch erst in der zweiten Lebenshälfte wirklich eine Tiefe bekommt und auch eine Universalität. Der Sonnengesang entsteht ja auch erst am Ende seines Lebens und nicht gleich am Anfang. Also das ist auch so ein Spannungsfeld, zwei Lebenshälften.
Du hast schon viele sehr spannende Themen jetzt angesprochen. Ich würde noch gern einen Moment bei dir selber bleiben, bei deiner Biografie. Eigentlich ist das noch die Vorstellung sozusagen. Du bist ja dann hast geheiratet, hast Kinder heute und bist in einen weltlichen Zweig der Franziskaner unterwegs oder gehörst da dazu. Und etwas gehört ja zu deiner Biografie auch. Du hast auch ein Leben als Journalist gehabt, als erfolgreicher Journalist, als ZDF-Redakteur. Hast da auch Dokumentationen unter anderem zu Franz von Assisi gemacht. Und da habe ich wie eine Parallele von unseren beiden Biografien gesehen, weil ich komme auch aus dem Journalismus. Ich war in Berlin beim Redaktionsnetzwerk Deutschland, im Berliner Büro, Regierungsviertel, auch für die Bundespressekonferenz akkreditiert. Und uns beide hat irgendwie das Leben, ich habe ja gesagt, Fußstapfen möchte ich heute anschauen, auf Umwegen dann in den Wald geführt. Erzähl doch noch mal ein bisschen diesen Moment in deinem Leben oder diese Phase in deinem Leben Wald und was hat das mit dir gemacht und wieso, zumindest ist das mein Eindruck, bist du in gewisser Weise da auch sitzen geblieben im Wald?
Ja, das ist sehr spannend. Bin ich da sitzen geblieben oder habe ich eigentlich entdeckt, dass eben diese beiden Lebenshälften zwei Qualitäten sind, die man verbinden kann? Das ist ein bisschen wie mit dem Nadelöhr im Evangelium, wo Jesus sagt, gib alles weg, was du hast und folge mir nach. Und eigentlich ist ja das Spannende, ja, das Kamel kommt nicht durch das Nadelöhr von der einen Seite, aber wenn es einmal durch ist, kommt es natürlich wieder zurück. Es ist, glaube ich, die Kunst, beide Seiten zu verbinden. So, und das zum Thema bin ich im Wald geblieben. Ich glaube, ich habe die Visionssuche entdeckt und in dieser Praxis etwas entdeckt, was ich in meiner eigenen Tradition eigentlich zu dem Zeitpunkt schmerzlich vermisst habe. Wie gesagt, diese Entdeckung, dass ich als Franziskaner, und ich war 5 Jahre Franziskaner im Franziskanerorden und habe 2 Tage motiviert in der Natur verbracht. Also da hat sich ja etwas verändert über die Jahrhunderte. Wir haben diesen Draußenteil, der vor den Mauern stattfindet, in den Felshöhlen oberhalb von Assisi, in den Carceri oder auch in Umbrien, in der Gegend, überall eben in den Wäldern, tief drin, wo man wirklich schwer hinkommt, wo Franz von Assisi so viel Zeit verbracht hat, eine eigene Regel dafür geschrieben hat. Wann haben wir das vergessen? Wann hat das geendet oder was hat sich da getrennt in der Zeit? Und ich glaube, ich habe das wiederentdeckt, als ich da in der Visionssuche saß, zu der ich über verschiedenste Umwege gekommen war, ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen. Ich habe gesagt, ja genau, das haben wir doch gemacht. Also in meiner Tradition, in der christlichen auch. Wir haben es bloß vergessen, wie das heißt. Und jetzt habe ich es hier wiederentdeckt. Und dann hat das so angefangen, das zu verknüpfen und in der eigenen Tradition die Wurzeln wieder neu zu suchen. Und ich glaube, dass ein bisschen, was mich antreibt, genau das ist, das wieder zurückzubringen, in die Mauern rein und das zu verbinden und sagen, hey Leute, kommt mal raus, guckt doch mal, was hier ist. So, und dann könnt ihr wieder zurückgehen und lasst das wirken bitte, weil das soll doch unsere Welt ja auch ein Stück weiterbringen, ist nicht der richtige Ausdruck, aber mir fällt kein anderer ein. Ich würde sagen, wieder etwas in Verbindung bringen. Darum geht es eigentlich. Dieses Drinnen und Draußen, nicht noch vertiefen, sondern wieder zurückbringen in die Einheit, in der wir ja eigentlich de facto leben. Wir haben ja nur eine Welt und nicht zwei. Es gibt gar kein Drinnen und Draußen.
Ich meinte das jetzt auch nicht, ich meinte das nicht so, dass du da sozusagen stecken geblieben bist oder so, sondern auf jeden Fall eine Dynamik lebst, aber eben diese Walderfahrung mitnimmst und ja mit anderen auch andere anleitest, das zu machen. Gehst du immer wieder selber auch noch zurück und setzt dich dahin?
Ja, das ist ja so, die Visionssuche als, jetzt sage ich mal, große Exerzitien, sage ich mal auf katholisch, oder als großes Ritual oder wie auch immer du das benennen möchtest, das ist ja eher der Ausnahmefall. Das tust du ja in besonderen Situationen und das macht man vielleicht alle paar Jahre mal, jetzt nicht ständig. Aber rausgehen und eine Zeit da draußen verbringen, ja, das ist ja eine regelmäßige Praxis. So, letztlich ist jeder Spaziergang, den ich mache, ist ein sich wieder verbinden mit dieser Welt, die da draußen, wie wir eben immer sagen. Aber jedes Mal schmerzt das auch, weil dieses draußen ist doch eine Illusion. Aber sich jedes Mal damit verbinden und sich bewusst machen, wo bin ich eigentlich? Wo lebe ich eigentlich? So, was trägt mich eigentlich? Ich meine, der Boden, auf dem ich da gehe, das ist der Boden, auf dem das wächst, was ich esse. Das nährt mich. So, ich bin unterwegs auf Mutter Erde, wenn man das mal in Franziskanisch sagt, Schwester Mutter Erde, die uns nährt und hält. Also insofern, ja, das ist tägliche spirituelle Praxis, so betrachtet.
Genau diese Spannung interessiert mich auch so. Also das eine ist dieses, der Naturbezug. Gerade letztes Jahr hatten wir ja 800 Jahre Sonnengesang gefeiert. Gerade Franziskus wird sehr stark mit Ökologie und als sozusagen als Öko-Apostel auch angesehen, bis zu einem gewissen Grad berechtigt. Aber andererseits im Mittelalter war ja nicht die Klimafrage die große Frage. Die Menschen haben die Schöpfung nicht als gefährdet durch menschliches Agieren empfunden. Also ich denke, da wird auch ein bisschen überzogen. Und da gibt es ja aber auch noch zumindest den zweiten Franziskus, der ganz stark sozial bewegt war, der zu den großen Armutsbewegungen des Mittelalters übergetreten ist, kann man sagen, und einer der Protagonisten wurde. Kannst du da was dazu sagen? Wie bringst du diese beiden Aspekte zusammen und wie findet das dann auch Ausdruck in deinem Leben, in deinem Unterwegssein in diesen Fußstapfen?
Also vorweg noch eine Sache, die ich glaube ich ganz wichtig finde. Es kommt eben wirklich darauf an, aus welcher Perspektive schaue ich auf diese Dinge. Und da können die zwei Lebenshälften, die wir da angesprochen haben, sehr gut helfen, das zu unterscheiden. Wenn ich nur aus der ersten Lebenshälfte schaue, dann wird das in die Natur gehen schnell zu einer Sache von Bewahrung der Schöpfung und Naturschutz. Und wenn ich nur aus der ersten Lebenshälfte schaue, dann wird die Begegnung mit dem Aussätzigen oder mit den Armen oder mit den Ausgegrenzten ganz schnell zu einer Frage der Reintegration, der Resozialisierung, aber eben auch der Wohltätigkeit. Ich helfe denen. Wenn ich auch aus der zweiten Lebenshälfte schaue und schauen kann, dann ist es nicht bloß Naturschutz, nicht nur ich schütze die Natur, sondern ich nehme hier meinen Platz ein. Und genauso ist es mit den Armen und den Aussätzigen. Es ist nicht so, dass Franziskus eine Wohltätigkeitsorganisation gegründet hat, um den Aussätzigen zu helfen, sondern er ist da draußen vor den Mauern bei den Ausgegrenzten auf Augenhöhe begegnet und ist in eine Gemeinschaft gekommen, die schon da war. Nachweislich gab es die. Die Aussätzigen haben da gelebt. Der hat die nicht gegründet, diese Gemeinschaft, weil die das dringend brauchten. Das ist ja auch so der Blick, den wir so aus unserer europäischen Sichtweise haben. Wir müssen die Natur, der müssen wir helfen. Nee, die hilft sich selbst. Da ist schon Gemeinschaft. Es geht darum, sich damit wieder zu verbinden. So, und wenn ich das klar habe, kann ich natürlich im Alltag schauen, warum tue ich Dinge? Also wie gehe ich um mit Natur? Was heißt das hier, meinen Platz einzunehmen? Könnte man sich jetzt anschauen. Und du fragst nach dem Sozialen, dann ändert sich etwas. Ich bin hier zum Beispiel in unserer kleinen Gemeinde aktiv und hier wird auch gerade alles fusioniert und umstrukturiert und alle fragen sich ständig, wem sie hier helfen können. So, und ich sage aber jetzt aus meiner Perspektive, können wir vielleicht einfach mal kurz noch einen Schritt zurücktreten, bevor wir jetzt allen über die Straße helfen, gucken, was die wirklich brauchen und was die schon leben. Es sind doch nicht wir hier als Kirche, die denen jetzt irgendwie was bringen, was sie dringend brauchen, sondern da ist doch schon etwas. Wie können wir das stärken? Wie können wir das würdigen? Wie können wir das reinholen? Welchen Platz haben wir da drin? Und dann können wir schauen, was braucht es vielleicht noch? So, nur als ein Beispiel.
Ich habe Videos von Timothy Keller angeschaut. Das war so ein presbyterianischer Prediger in New York. Und der hat gesagt, irgendwann wurde uns klar, letztlich hängt das Christsein wirklich daran, an der tätigen Nächstenliebe. Und dann sind die in New York rausgerannt und waren jedem Bettler sozusagen dankbar, dass sie was für ihn tun konnten. Aber wenn ich dieses Bild habe, ich glaube, es ist irgendwie richtig, aber irgendwie auch schwer umsetzbar oder durchhaltbar, dann, wenn ich mein eigenes Leben anschaue, ich lebe hier in der Schweiz, ich zahle in die Pensionskasse ein und ich denke, dass ich sehr ökologisch sensibel bin, aber wenn ich gehe doch shoppen und ich benutze KI, ich weiß nicht, wie du damit umgehst, das ist zum Beispiel sehr, das ist sehr energiefressend, dann merke ich, das sind ganz konkrete Herausforderungen und da ist es gar nicht so leicht, konsistent zu sein und so zu sein, dass ich in den Spiegel schauen kann und sage, ich bin Christin und nicht eine Hochstaplerin.
Ja, und zugleich ist es aber natürlich auch ganz schön viel erwartet von dir selbst oder von sich selbst, alles richtig machen zu wollen. Also es ist echt ein hoher Anspruch, also bis hin zur Anmaßung. Und auch das heißt, sich wieder einfügen in eine große Gemeinschaft. Ich muss die Welt nicht retten. So, ich alleine, sondern die Frage ist, was kann mein Beitrag sein und in welcher Haltung bin ich hier? So, bin ich hier in der Haltung unterwegs, das gehört alles mir und das nehme ich mir. So, Grönland kriege ich auch noch, also ich spitze das mal bis dahin zu. Oder schaue ich, okay, wer ist da, was brauchen die, was brauche ich, wie können wir das in ein Verhältnis bringen? Und ich breche es mal ganz weit runter. Das heißt ja auch ein Bewusstsein zu haben über die eigenen Ängste. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel in so einem kleinen Verein bin und da kommt jemand neu zur Tür rein und ich grenze den aus, ich vermute mal, niemand tut das böswillig, aber vielleicht aus einer Angst, die gar nicht bewusst ist. Ah, jetzt kommt da jemand, jetzt kommt was Neues, das ist was Fremdes, das bringt hier alles durcheinander. Also was brauche ich, um diese Angst über diese Angst hinauszugehen und eine größere Verbindung um die zu wissen? Und auf der Basis auch Räume schaffen zu können, die wirklich offen sind, offen für andere. So. Also, und aus der Haltung werde ich auch nicht, ich werde auch aus dieser Haltung, glaube ich, bin ich fest überzeugt, in einen gesunden Widerstand kommen. Weil auch das ist ja, es geht ja nicht bloß darum, alles anzunehmen, es geht ja auch darum zu wissen, was möchte ich denn eigentlich verteidigen. So, wenn jetzt jemand kommt und das alles zerstört, dann ist es vielleicht viel wichtiger, dass ich auch mal hinstelle und sage, stopp. Und ich sage, ja, aber du kannst doch nicht sagen, der Trump ist ein Lügner, also darfst du das? Ja, natürlich darf ich das. Entschuldigung, das ist doch gelogen, was er sagt. Hört ihr das? So, also ich glaube, dass diese Rückverbindung der erste Schritt ist, um die Perlenkette von der richtigen Seite aufzureihen. Und ich kenne die Lösung auch nicht und den richtigen Weg, aber es fängt dann Schritt für Schritt an und ich bin bei mir und in meinem Umfeld und es wird ein bisschen leichter, als wenn ich gleich alles richtig machen will.
Du hast ja dein neues Buch, das ist im Herder Frühjahrsprogramm, Anarchie des Herzens, 33 Anstiftungen zum wahren Leben. Und das steht nicht im Titel, aber Franz von Assisi ist auch hier der große Stichwortgeber. Was kannst du denn uns für Anstiftungen vielleicht vorab schon ein paar enthüllen, wo wir einen Weg finden können, in der Gegenwart irgendwie mit uns selber konsistenter zu sein?
Naja, wenn ich an das anknüpfe, was wir jetzt gerade besprochen haben, dann ist das vielleicht die wichtigste Anstiftung, ja, ein Stück zurückzutreten auch hinter die eigenen Ansprüche, die ja auch Kontrollansprüche sind. Wenn ich es richtig machen will und wenn ich die Vorstellung habe, ich habe es dann richtig gemacht, dann habe ich es auch unter Kontrolle. Also die Einladung ist, ja, diesen Krampf zu entkrampfen und loszulassen und sich reinzugeben und dem, was auch unaufgelöst ist, etwas zuzutrauen. Ich meine, die Vorstellung, in den Wald zu gehen und dann sitze ich da und dann ist das alles ganz wunderbar und ich habe ein tolles Erlebnis und ich fühle mich total verbunden. Es kann ja auch ganz anders aussehen. Es ist einfach eine leere Zeit. So, 4 Tage können auch sehr lang sein, und eben aber dem trotzdem etwas zuzutrauen. Nicht nur den Tag zu suchen, sondern auch die Nacht anzuerkennen. Also die Gegensätze zusammenzubringen. Ich glaube, das wäre die größte Anstiftung. Und das gilt ja für alles, was wir erleben. Also im Ökologischen, im Sozialen. Ohne jetzt zu sagen, es ist nicht wichtig, darum geht es nicht, sondern eine andere Haltung einzunehmen und dem was zuzutrauen und zu schauen, was trägt mich wirklich. Ich glaube, darum geht's. Und dann aus dieser tieferen Perspektive oder aus von unten etwas wachsen lassen zu können. Und jetzt im Wald sitzen kann wirklich sehr langweilig im wahrsten Sinn des Wortes sein. Und dann da zu bleiben und zu lauschen nach außen und nach innen und zu schauen, was wird dann sichtbar und das anzunehmen und zu betrachten und dem was zuzutrauen und es auch zu würdigen. Ja, das sind ja alles sehr menschliche Dinge. Und wenn ich das auf mein Leben übertrage und auf die Welt, was für Räume entstehen dann? Das ist, glaube ich, die Frage. Und deshalb auch Anarchie des Herzens. Es ist ja nicht Anarchie im Sinne von Chaos. Aber es ist eine Herrschaftslosigkeit, weil eben niemand herrscht. Sondern wir geben das mit der Herrschaft jetzt mal auf. Das haben wir viele Jahrhunderte probiert. Wir probieren es mal ohne Herrschaft. Von unten sozusagen.
Franziskus, das haben wir schon angesprochen, lebte in einer Zeit, wo das Christentum selber militant aufgetreten ist. Auch heute erleben wir das ja leider wieder und lebt da ein anderes Modell vor. Er ist durchaus jemand, der an die Front gegangen ist im buchstäblichen Sinne. Beim 5. Kreuzzug war er dabei in Ägypten und hat die Frontlinie überschritten und mit dem Sultan diskutiert. Und der hat ihn erstaunlich für die Zeitgenossen damals eigentlich unfassbar freundlich aufgenommen. Und Franz von Assisi ist auch unversehrt wieder zurückgekommen über diese Frontlinie. Also das ist ein Ansatz, der, denke ich, gerade in der Gegenwart sehr viel Potenzial birgt. Kannst du etwas dazu sagen, auch zu diesem Aspekt von Franz von Assisi, diese Friedensstiftung, und wo denkst du, wo hat er die Kraft hergenommen?
Also ich würde sagen, das Schlüsselwort für mich in dieser Episode oder in dieser Geschichte, in diesen Bildern, die du nennst, ist die Mystik. Franz von Assisi war ein Mystiker, das, was wir als Mystiker bezeichnen. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum der Sultan ihn überhaupt aufgenommen hat und warum man die nicht gleich ermordet hat oder bekämpft hat oder wie auch immer man das ausdrücken will, weil sie in ihrem braunen Gewand wie Sufis aussahen. Und das sind die Mystiker des Islam. Also die sind einfach als Mystiker empfangen worden und auch so behandelt worden, auch von den Theologen. Die Theologen haben dann eben gesagt, danke, wir haben jetzt genug gehört von eurer Mystik, aber wir machen ein anderes Mal hier weiter, weil sich das nicht auflösen ließ, theologisch, was Franziskus da mit denen besprochen hat. Aber das ist die Ebene. Und ich glaube, dass man das auch in der Geschichte, in der Lebensgeschichte von Franz von Assisi erkennen kann, wie es immer mehr diese mystische Perspektive gibt. Und da lassen sich die Dinge nicht einfach so auflösen. Also er geht zum Sultan, um die alle zu bekehren, aber das wäre jetzt nur die Perspektive der ersten Lebenshälfte, wenn man daraus lesen wollte, naja, der will die alle christlich machen. Wenn man die zweite Perspektive dazu nimmt, dann geht es darum, ja, sich zu begegnen und auszutauschen, was ist das, was mich trägt und wie weit trägt mich das? So, und dann muss es gar keine Auflösung geben. Und insofern endet ja auch so, dass die gar nicht alle jetzt also institutionell Christen werden. Aber spannend ist, Franziskus kehrt nach Hause zurück und bringt ganz viel Inspiration mit und schreibt dann Briefe an die Lenker der Welt und an die Bürgermeister und was weiß ich wen und sagt, also das ist doch toll, dass da im Islam 5-mal am Tag gebetet wird, das machen wir doch bitte jetzt auch, weil dann könnten wir doch auch zusammen Gott loben, zusammen Gott loben. So, das ist die Perspektive. Und daraus entsteht der Angelus. Das Angelusgebet wird dadurch stark gemacht überhaupt. Das gab es schon vorher, aber das Angelusgebet, das um 12 Uhr in Kirchen die Glocken läuten und man betet dieses Gebet. Das ist aus dieser Begegnung erwachsen und ist dann eigentlich ein Ausdruck von einer Art interreligiöser Bewegung, wenn man so will. Und das kann Mystik bringen, weil sie muss das eigene nicht auflösen, aber es findet eine Begegnung statt auf einer tieferen Ebene. So, da, wo wir eben eigentlich versuchen, das eine zu greifen. Wir leben ja nun mal auch nur in der einen Welt und finden unterschiedliche Sprachen dafür. Und Mystik ist im Grunde der Versuch, dieses Unsagbare in der eigenen Tradition zum Ausdruck zu bringen und in eigenen Handlungen und im eigenen Leben. So könnte man das ja greifen, versuchen zu greifen.
Mit Barfuß und Wild ist dir ja auch gelungen, schon so etwas wie eine Bewegung anzuschieben oder zumindest eine Community aufzubauen. Kannst du da ein bisschen noch was dazu sagen, was du da beobachtest und was dir da Hoffnung macht?
Ja, ich glaube, dass das, was wir hier besprechen und die Themen, die da berührt werden, da gibt es einen großen Hunger. So, ich kann das jedenfalls nur so erklären. Und ich meine, das ist ja auch mein eigener Hunger. Und letztlich sehe ich das mit Barfuß und Wild so. Ich habe da eine Hütte am Berg gebaut, und dann haben wir ein Schild aufgestellt und gesagt, guck mal, da gibt's eine Hütte. Also wenn du auf deinem Weg was brauchst, da könntest du einkehren und dich stärken. Und so ist das jetzt. So betrachte ich das auch. Also alle sind auf ihrem Weg unterwegs und dann ist da eine Hütte, wo ich das bekomme, was ich vielleicht jetzt brauche. Eine Orientierung, ein Austausch mit anderen, der mich wieder orientiert auf das eigene hin. So, weil so sind Berghütten. Ne? Da kehre ich ein, wenn ich Hunger habe, wenn ich Pipi muss oder irgendwas. Ne? Also für diese ganz normalen Prozesse. Und dann gehe ich aber weiter. So, das ist jetzt kein Kloster im Sinne von, da lande ich an und da bleibe ich dann und stehe schon mit einem Bein im Himmel. Nein, nein, das Ziel ist eigentlich, sich für die Reise zu stärken und zwar für die eigene, weil da findet es statt. Ne? Ist also ein eher, ja, eigentlich auch ganz franziskanisch. Das ist ja auch ein pilgerndes Dasein. Ja, also Franz von Assisi wollte auf gar keinen Fall irgendwelche Häuser bauen, wo irgendwer für immer drin bleibt, sondern der hat ja explizit angewiesen, seid unterwegs. Ja. So, also das ist eigentlich die franziskanische Lebensweise. Und eigentlich steht im Mittelpunkt der franziskanischen Lebensweise das Leben vor Ort, zu Hause, da, wo ich bin, wo ich arbeite, wo ich lebe, wo die Familie ist, wo die Arbeitskollegen sind, wo die Vereine und Gruppen sind und eben das Leben stattfindet. Also was brauche ich, um da meinen Platz einnehmen zu können und vielleicht auch für bestimmte Qualitäten einstehen zu können? So, das würde mich interessieren, wenn wir da mit Barfuß und Wild hinkommen und eben auch diese, ja, Wiederverbindung, diese Spannung von drinnen und draußen, ja, vielleicht gar nicht auflösen, aber was Fruchtbares daraus werden lassen.
Was ich ja auch gegenwärtig wahrnehme, ist ein bisschen wie so ein neues Biedermeier, wo Menschen sehr stark in die Self-Care gehen, was ja auch wichtig ist, was man auf keinen Fall in eine Spannung bringen muss zu politisch tätig sein und so, weil es beginnt ja da, dass es einem gut geht und von dem heraus kann man dann auch aktiv etwas machen. Aber was ich wenig sehe, würde mich interessieren, was du denkst. So noch in den 70er Jahren war das noch stärker, dass wie eine gerechte, eine andere Welt irgendwie denkbar war, gedacht wurde und Fantasien zumindest geweckt hat. Und da scheint mir heute so ein bisschen ein Moment, gerade auch wie weltpolitisch gerade sich an verschiedenen Stellen es sich verdunkelt, dass da auch eher klein gedacht wird. Also ich habe das jetzt ein bisschen pauschal gesagt, aber Franziskus wäre für mich eine Gestalt, der dieses Purpose-mäßige ganz stark verkörpert. Also dieses Fantasievolle, er war ja auch wie so in vielen, wie ein Künstler ist er an die Dinge rangegangen. Es anders denken, es schöner sich vorstellen und gerecht und versuchen in den Schritten, das war ja unser Ausgangspunkt, der Weg, die Schritte auch versuchen, das Unmögliche sozusagen zu versuchen. Wie sind da deine Gedanken?
Also ich nehme das auch wahr und finde den Gedanken interessant mit dem Biedermeier, also diese Biedermeier-Renaissance, wenn man so will. Alle gehen zurück aufs Sofa. Ich nehme das auch so wahr, dass Corona da, diese Corona-Pandemie, wie ein Katalysator dafür gewirkt hat. Auch hier vor Ort. Also wenn ich schaue, das ist ja nicht nur das ist ja ein gesellschaftliches Phänomen, das sieht man in Vereinen, in Gruppen. Es wird immer schwerer, Dinge, die vorher selbstverständlich waren, jetzt aufrechtzuerhalten, weil Menschen einfach nicht mehr dabei sind. Die sind raus, die sind zu Hause. Es gibt so einen Sog nach Hause. Keine Ahnung, was dahinter steckt. Ich bin, wie gesagt, vorsichtig. Es nervt mich manchmal kolossal, wenn ich an der Stelle bin, wo ich Räume schaffe und dann kommt keiner, weil die alle auf dem Sofa sind, sage ich jetzt mal so. Aber hier wäre das ja genau zu sagen, okay, machen den Raum aber trotzdem. Wir bieten das Treffen trotzdem an, auch wenn nur 3 oder 4 kommen. Weil die Frage ist, was ist erfolgreich? Ist es erfolgreich, wenn 20 da sitzen? Geht es überhaupt um den Erfolg oder geht es darum, diese Räume zu hüten? Und ja, das ist vielleicht gerade meine Lebensphase und meine Berufung und deshalb biete ich es an, wer ist dabei? Und dann finden sich noch 2, 3 andere Hüterinnen, die diese Räume anbieten und in dem Bewusstsein. Und plötzlich kommt eine Leichtigkeit rein und eine Offenheit. Und das ist der Punkt. Also meine Entdeckung der letzten Monate auch im Schreiben dieses Buches ist eigentlich, mein Gott, wie radikal war das denn, was Jesus da gepredigt hat? Können wir uns das bitte mal auf der Zunge zergehen lassen? Das Reich Gottes ist da, Freunde. Es muss nichts mehr gemacht werden. Alles ist tipptopp. Lehnt euch zurück, lasst uns feiern. Wann höre ich denn das? Ich höre immer nur, was man alles noch muss und was ich alles noch tun muss und was ich noch könnte. Und das stimmt auch. Darum geht's nicht. Ging es auch Jesus nicht darum, das auszublenden. Aber die andere Seite zu sagen, aber Leute, der Ausgangspunkt ist so, es ist alles da, das Reich Gottes ist da. Die Frage ist vielleicht eher, wo ist es? Wie kann ich es wahrnehmen? Jesus ist als Fresser und Säufer beschimpft worden, nicht umsonst. Er hat gern gefeiert. Also das meditiere ich. Wie kann diese Entspannung fruchtbar werden? Wie kann dieser Krampf rauskommen und auch diese Last, die damit verbunden ist, jetzt alles retten zu wollen und alles besser machen zu wollen. Wie kann ich das wahrnehmen, was ja vielleicht auch verrückt ist im wahrsten Sinne des Wortes? Und wo kann ich an der richtigen Stelle, an der möglichen Stelle Räume schaffen, in denen was möglich wird und dann schauen, was wächst? Wie ein Gärtner, so. Also das ist irgendwie so die Form, die mich gerade fasziniert und wo ich auch eine Lebendigkeit drin sehe, die ganz still ist eigentlich, wie in so einem Winter, wo es tot erscheint, aber unter der Erde, so im Januar und dann im Februar vor allen Dingen, dann brodelt es eigentlich schon unter der Erde und man denkt, es ist noch nichts los, aber dann sieh mal im März, wenn es losgeht, was dann plötzlich für eine Explosion von Leben da ist, vielleicht ist es das, was wir gerade erleben.
Du bist in den Wald gegangen und pflegst immer noch das Walderlebnis. Ich habe gesagt, ich hätte da auch eine Analogie. Ich habe ja auch bei den Medien gearbeitet, in den Medien, in der Medienbranche und bin dann allerdings unfreiwillig da rausgeflogen und bin im Wald gelandet, im Spreewald. Da gibt es eine psychosomatische Klinik, Fontane-Klinik und ich bin da, ich hatte so eine Art wie ich sag halben Burnout und die haben mich in die Psychose-Gruppe gegeben mit den Psychotikern. Und erst im Nachhinein habe ich verstanden, dass das meine Therapie war. Also nach diesen Erfahrungen, auch mit allen Härten der Medienwelt, hatte ich das Gefühl, endlich sind da wieder Menschen. Die hatten alle möglichen Probleme, von Suchterkrankung bis hin zu eben diesen psychotischen Erkrankungen. Und ich bin mit einer Kindergärtnerin dort durchs Unterholz gelaufen und sie hat mir gesagt, sie mag Edgar Allan Poe, The Raven, so gerne, weil sie tatsächlich in ihren Psychosen sprechen die Tiere zu ihr, die Raben sprechen zu ihr. Das sei aber auch ziemlich unheimlich, sagte sie. Für mich war das auch ein tiefes und prägendes Erlebnis.
Und so wie du das erzählst, jetzt mit deiner Erfahrung, würde ich auch sagen, ja, vielleicht geht es genau darum jetzt, für diese Dimension und Qualitäten Raum zu schaffen. So, wann tauschen wir uns denn aus über unser Inneres, über die inneren Erfahrungen, über Bilder, über Träume? Welche Bedeutung geben wir dem? Das erstaunt mich eigentlich, dass wir da ja öffentlich nie drüber reden. Also auch politisch, wirtschaftlich spielt das Innere überhaupt keine Rolle. Es gibt da keine Spiritualität im greifbaren Sinn. Ich meine, wir können nicht spirituell sein und es ist dann die Spiritualität, das auszublenden. Aber ich glaube, dass das eben uns tatsächlich auch in sowas wie Burnout führt, auch gesellschaftlich. Und deshalb ist es, ich sehe das als eine, ja, irgendwie eine Aufgabe, diese Räume zu hüten und anzubieten. Und ich sehe das in einer langen Kette, in einer langen Tradition. Das ist es eigentlich, was die, die vor uns waren, gemacht haben. Die haben auch diese Räume gehütet. Und ja, ich würde mir wünschen, dass Institutionen, die das eigentlich auf ihre Fahnen geschrieben haben, das auch noch mehr und besser täten. Aber das ist auch franziskanisch, sich da nicht mit aufzuhalten mit der Kritik, sondern es einfach nicht, also besser zu machen im Sinne von, die beste Kritik am Schlechten ist das Bessere selbst. Also let's do it.
Perfektes Schlusswort, Jan. Ich nehme mit, abzurüsten, auch innerlich, nicht so hohe Ansprüche zu haben an sich selbst, gelassener werden, stoischer auch. Also ich habe Seneca gelesen jetzt über den Jahreswechsel, gerade in der heutigen Welt und Zeit, ein guter Ratgeber. Und ja, immer wieder auch sich dem eigenen Inneren zu stellen und ja, am besten in der Natur, am besten im Wald. Und hiermit auch eine Empfehlung der Lebensschule, Barfuß und Wild, des Podcasts auch. Ich lese noch schnell ein paar Titel vor. Ich finde, jeder von denen zieht einen rein. Ein kleiner Türöffner für etwas mehr Intuition. Ich wache nachts oft auf und grüble, passiert mir auch. Ich habe Angst vor dem Tod meiner Eltern. Ich habe diese Schuldgefühle satt. Und auch sehr schön, drei Tipps für den Fall, dass das Universum dir nicht gehorcht. Vielleicht ein Tipp, was ich mache dagegen zum Schluss, wenn das Universum mir nicht gehorcht.
Sehr gute Frage.
Du hast einen Podcast dazu gemacht.
Ich habe so viele Podcasts, ich kann mich da gar nicht mehr dran erinnern, was habe ich denn da eigentlich gesagt, aber ich weiß, dass der Anlass war, dass mir so viele Leute begegnet sind, die so begeistert sind von der Manifestation und von dieser Vorstellung, wenn ich es mir nur richtig wünsche, dann wird das auch. Und ich glaube, ich wollte in dem Podcast auf jeden Fall darauf hinweisen, vielleicht genau auf diese Qualität des Haltens und Aushaltens, dass wir oft zu dem, eben wie die Gärtner, die wissen, dass sie das Pflänzchen nicht aus der Erde ziehen können, sondern es ist eine Kunst, Dinge wachsen zu lassen und eben den Rahmen zu schaffen oder wie es Tauler sagt, den Dung auf den Acker zu tragen, so, um daraus was Fruchtbares werden zu lassen. Und das ist was anderes, als mir nur genug zu wünschen, dass es doch bitte so werden soll, wie ich es möchte. Also nicht Kontrolle, sondern Handeln im Sinne von aus einem tiefen inneren Wissen handeln. Also wenn das Universum dir nicht gehorcht, dann ist das erstmal eigentlich der Normalfall. Aber das ist das Leben und die Frage ist, was du Fruchtbares daraus machst, so machen kannst.
5 Himmel und Erdung Einsichten aus dem Gespräch mit Jan Frerichs. 1. Franziskaner, bayerisch für Franziskaner, also keiner ist Franz. Die Fußstapfen von Franz von Assisi sind zu groß, wenn man sie 1:1 nachlaufen will. Es geht aber auch nicht um Kopieren, sondern um eigene lebbare Formen von Bedürfnislosigkeit, Einfachheit und Mut zu finden. 2. Zwei Lebenshälften unterscheiden. In der ersten Lebenshälfte versuchen wir, etwas aufzubauen und darzustellen. In der zweiten Hälfte geht es stärker um Innerlichkeit und Zugehörigkeit. 3. Rausgehen als geistliche Methode. Die Quest ist kein Sammeln von Erfahrungen, sondern ein Entlernen von Besitzansprüchen. Die Methode können wir von Indigenen lernen, aber auch in der christlichen Tradition finden. Viertens, nicht retten, sondern dazugehören. Franziskanisch ist der Schritt weg von Ich helfe hin zu Augenhöhe, in eine Gemeinschaft eintreten, die schon da ist, seinen Platz finden unter Menschen und in der Natur. Und fünftens, entkrampfen. Räume hüten statt Resultate erzwingen. Was zählt ist, dass eine gerechte Welt denkbar bleibt. Daraus entsteht die Fähigkeit und Kraft, zugleich offen zu bleiben und klar Stopp zu sagen, wenn etwas zerstört wird. Danke fürs Zuhören. Hinterlasst gerne Kommentare. Das gibt mir auch Anhaltspunkte, welche Themen und Gäste euch besonders interessieren. Wenn ihr Himmel und Erdung abonnieren möchtet, könnt ihr das bei Spotify, Apple Podcast und überall sonst, wo es Podcasts gibt, tun. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut. RevLab.